Vielen Dank für alle Impulse, die wir schon bekommen haben hier in diesem Gottesdienst. Auch ich werde heute über Jesus sprechen, aber erst ganz am Ende der Predigt. Starten werden wir gleich an einer ganz, ganz anderen Stelle. Aber vielleicht zunächst ein paar Worte zu mir. Wer bin ich überhaupt? Wer ist der junge Mann, der heute zu euch sprechen darf? Mein Name ist Markus Jelinek, ich wohne in Meerbusch, ich bin Pastor, ich bin verheiratet, ich habe 2 Kinder, 2 Söhne und ja, ich sage immer, ich bin im Raum Düsseldorf irgendwie unterwegs. Da gehören verschiedene Gemeinden dazu, aber so im Bereich Gemeindeaufbau, im Bereich der 20+, der Studentenarbeit, darf ich aber auch so bei Veranstaltungen mitwirken, die ja ganz Nordrhein-Westfalen betreffen, manchmal auch darüber hinaus. Letzte Woche zum Beispiel durfte ich erst auf Malta sein mit 20 jungen Leuten und wir durften da eine gute Zeit erleben. Auch sowas darf manchmal zur Arbeit des Pastors dazugehören. Ich habe mir überlegt, und ich bin ja das erste Mal hier bei euch, ich habe mir überlegt, worüber möchte ich heute sprechen. Und ich bin bei einem Text gelandet, der so ganz grundlegend ist. Ich bin bei einem ganz grundlegenden Thema gelandet, bei einem Text, der wichtig ist, den der eine oder andere schon mal gehört haben wird, aber es soll heute tatsächlich um Wesentliches gehen, um Grundsätzliches, um manche Grundlagen. Ich habe die Predigt überschrieben mit die Grundlage der Welt. Und so lade ich uns ein, uns einzulassen auf diese paar Verse, die wir gemeinsam studieren wollen. Die stehen ganz, ganz am Anfang der Bibel. Also wenn man vorne die Bibel aufschlägt und die Überschrift und das Inhaltsverzeichnis weiterblättert, dann landet man bei 1. Mose, Kapitel 1, Vers 1. Und ich lese euch mal die ersten 3 Verse vor. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Bis dahin schauen wir uns diese Verse einmal etwas genauer an und überlegen so ein bisschen gemeinsam, was steckt da drin und was sagen sie uns über Gott, über die Welt, über uns und über unser Leben. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Bibel beginnt am Anfang. Am Anfang schafft Gott. Es wird nichts darüber gesagt, was vor dem Anfang da war. Aus dem Satz können wir nur schließen, der Einzige, der schon da war, war Gott. Gott ist der Anfang. Er war am Anfang. Er war nicht nur heute schon hier, bevor wir hergekommen sind. Er war schon da, bevor überhaupt etwas geschaffen wurde, bevor überhaupt etwas anderes war. Er ist derjenige, der alles gemacht hat. Alles. Alles, was es gibt, hat letztlich seinen Ursprung in ihm, in Gott. Ohne ihn gäbe es nichts. Ohne ihn könnten wir nicht denken, könnten wir nicht fühlen, könnten wir nicht loben und danken. Ohne ihn könnten wir aber auch nicht klagen. Wir wären ja einfach nicht da. Wir sind nur, weil Gott da ist. Und je länger wir so drüber nachdenken, desto tiefer und manchmal vielleicht auch verwirrender wird das Ganze. Es ist doch eigentlich auch unbegreiflich, dass es überhaupt etwas gibt, oder? Ich weiß nicht, ob ihr solche Gedanken kennt. Dass es überhaupt etwas gibt, dass wir denken können, dass wir darüber nachdenken können, wo wir herkommen, das ist schon beeindruckend. Natürlich dürfen wir uns auch und müssen an manchen Stellen im Leben uns über die Defizite Gedanken machen, über das, was nicht da ist. Wir erleben natürlich viele Dinge, die wir vermissen, aber wir können uns Gedanken machen. Wir dürfen realisieren, wir sind da. Es könnte uns ja auch nicht geben, aber dass es uns gibt und dass wir uns auch manche schwere Gedanken machen können, Ja, das ist doch schon mal etwas, oder? Das ist doch auch eine Art Privileg. Wir könnten ja auch nicht da sein. Aber wir sind da und wir dürfen das Leben gestalten. Wir dürfen uns Gedanken machen, wir dürfen uns hineinfühlen, wir können füreinander da sein. Es könnte auch ganz anders sein. Ist es aber nicht. Und die Bibel beschreibt uns hier in dem ersten Satz, warum es so ist. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Mit Himmel und Erde ist erst einmal das gesamte Spektrum der Schöpfung gemeint. Himmel und Erde und alles, was dazwischen ist, alles, was es gibt, hat Gott gemacht. Im Folgenden wird das dann noch etwas detaillierter beschrieben, wie Gott es gemacht hat, was er alles gemacht hat, aber zunächst einmal wird festgehalten, alles, was wir sehen, alles, was wir wahrnehmen, es kommt von Gott. Die Bibel lässt uns keine andere Erklärungsmöglichkeit offen. Und so ist dieser erste Satz, wie er hier steht, am Anfang, schuf Gott Himmel und Erde, so ist dieser erste Satz auch ein erstes Glaubensbekenntnis. Derjenige, der das aufgeschrieben hat, jeder, der das liest, jeder, der das hört, er ist eingeladen, in dieses Glaubensbekenntnis mit einzustimmen. Da gibt es jemanden, der alles am Anfang gemacht hat. Da gibt es einen Schöpfer, einen, der alles in der Hand hält, einen, der alles gemacht hat, der alles kennt und alles weiß. Es ist ein erstes Glaubensbekenntnis, dieser erste Satz. Und das ist grundlegend. Das ist grundlegend, glaube ich, auch für alles weitere Nachdenken über Gott, über das Leben und über uns selbst. Es geht schon hier um das Thema Vertrauen. Können wir diesem Gott vertrauen? Der, der alles gemacht hat. Ich meine, eigentlich bei dem, was ich gerade so gesagt habe, wir haben ja kaum eine andere Chance. Also wenn man mal davon ausgeht, dass das wirklich so gewesen ist, naja, was bleibt uns denn für eine andere Möglichkeit, als uns diesem Gott zuzuwenden, uns mit ihm zu beschäftigen und ihm unser Vertrauen zu schenken, dass er es gemacht hat und dass er es gut gemacht hat und dass er es gut meint mit uns. Grundvertrauen, Urvertrauen, so wichtig in unserem Leben. Der erste Satz der Bibel ermutigt uns direkt dazu. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und dann kommt ein schwieriger Satz. Vers 2. Und die Erde war wüst und leer. Gut, dass sie leer war, dass da erstmal noch nicht so viel war, okay. Dass sie wüst war, durcheinander. Warum eigentlich? Sie war wüst und leer. Das hebräische Wort dafür ist Tohu Wabohu. Vielleicht kennen das manche Eltern, wenn sie ins Kinderzimmer kommen. Ne? Was ist das denn hier für ein Tohu Wabohu? Ja, das war am Anfang mit der ganzen Welt so. Der griechische Begriff dafür ist Chaos. Auch das kennen wir, Chaos in unserer Wohnung, vielleicht in unserem Leben, auf unserer Arbeit, in unseren Beziehungen. Auch das ist Teil der Lebensrealität. Die jüdischen Gelehrten Buber und Rosenzweig übersetzen diesen Begriff lautmalerisch mit Irrsal und Wirrsal. Tohu wabohu, Irrsal und Wirrsal, Irr und Wirr, chaotisch, durcheinander. Ja, das kennen wir in unserem Leben. Ich habe gerade schon die Brücke geschlagen. Und vielleicht ist das irgendwie auch ein Grund, warum das gleich hier am Anfang thematisiert wird, weil auch das, dieses Durcheinander, eine Lebensrealität ist. Die Bibel sagt, so war es sogar am Anfang auf der ganzen Welt erstmal, als Gott noch nicht ordnend eingegriffen hat. Wie gesagt, Chaos kennen auch wir. Um ein Beispiel von mir zu nennen, ich denke an dieser Stelle immer zuerst an meinen Schreibtisch. Also wenn ich in Anführungszeichen nichts tue, dann, naja, dann sammelt sich da alles Mögliche an. Dann steht da die eine Tasse und das andere leere Glas, dann liegen da die technischen Geräte, Notizen, die ich mir gemacht habe, Zeitschriften, die ich noch lesen muss, Bücher, wo ich was nachgeschlagen habe, Kinderspielzeug, was darauf wartet, repariert zu werden und so weiter. Und es kommt immer irgendwann der Punkt, wo ich sagen muss, okay, ich muss mal wieder aufräumen. Also ich muss mal wieder planvoll handeln, mir Zeit dafür nehmen, wieder Ordnung ins Chaos zu bringen. Wenn ich das nicht tue, wenn ich nicht bewusst wieder auch Ordnung schaffe, dann entsteht immer mehr Chaos. Dazu gleich noch ein wenig mehr. Die Erde war wüst und leer, und dieser Satz geht noch weiter, und es war finster auf der Tiefe. Das setzt das ein bisschen fort. Leer, durcheinander, finster. So wird unsere Welt am Anfang, quasi noch während des Schöpfungsprozesses, zunächst einmal beschrieben. Nicht nur auf der Tiefe, dem Urwirbel, dem Urmeer, was es damals gegeben hat, war es finster. Finsternis, und auch hier schlage ich wieder die Brücke, Finsternis kennen wir doch auch in uns, oder? Auch das ist Teil des Lebens. Manche kennen es vielleicht punktuell und haben den einen oder anderen Tiefschlag und dunkle Momente erlebt. Und vielleicht sind aber auch Menschen unter uns, oder ihr kennt welche, für die das eine Art Dauerzustand ist. Dunkelheit, Finsternis in der Seele, ein Tunnel, der nicht zu enden scheint, ein tiefes Tal, durch das Menschen hindurch müssen. Trauer, Verwirrung, traumatische Erlebnisse, die zutiefst geprägt haben, wo man kaum mehr herauskommt. Auch das ist Teil des Lebens, zumindest von manchen. Und Dunkelheit an sich kennt wohl jeder. Da sind Dinge tief in uns drin, die wir selbst nicht durchschauen und die wir nicht in Worte fassen. Es gibt da dunkle und finstere Bereiche, die wir nicht einsehen können oder wo wir eben nicht gerne hinschauen, sondern sie versuchen zu ignorieren. Es gibt auch Finsternis in der Welt. Und das stellt der Schöpfungsbericht hier am Anfang ganz sachlich fest. Es gibt auch Dunkelheit und Finsternis in der Welt, in der wir leben. Vielleicht kann uns dieser Hinweis und dieser Grundgedanke ein wenig entspannen. Also die eine Möglichkeit ist jetzt besonders depressiv zu werden, weil es vielleicht keine andere Möglichkeit gibt und weil ja eh alles dunkel und finster, und was sollen wir denn überhaupt tun, wenn es selbst auf der Welt am Anfang, wo es noch nicht mal Menschen gab, schon so gewesen ist. Aber vielleicht kann uns der Gedanke auch trösten, und das ist das, was ich hier herauslese. Vielleicht kann es uns trösten, wenn Dinge in unserem Leben chaotisch sind oder durcheinander oder finster. Wenn wir eine schwierige Phase durchleben haben, wenn es dunkel ist in unserer Seele. Wir sind damit nicht allein. Wir sind nicht die Einzigen. Es ist nicht vielleicht unsere Schuld in erster Linie, sondern es gibt so etwas in der Welt. Es gibt so etwas. Und wenn wir so etwas erleben, dann sind wir Teil von ja ganz viel Finsternis und Chaos, was es in dieser Welt gibt. Vielleicht kann uns das ein wenig trösten und entspannen, dass es eben dazugehört. Und dass es natürlich immer auch um die Frage geht, wie gehen wir damit um? Natürlich, dazu kommen wir gleich. Aber dass es Teil von uns ist und wir nicht die Einzigen sind und ich nicht schuld bin und ich nicht alles falsch gemacht habe, wenn es denn so ist. Vielleicht kann uns das ein wenig entspannen und trösten. Ich bin nicht der Einzige, der sich mit Dunkelheit auseinandersetzen muss. Zu einem gewissen Teil ist es eben auch ein Teil des Lebens. Nachdem Gott also nun alles geschaffen hat, nachdem er sagt, dass es wüst und leer und Irrsal und Wirrsal, dass es zum Teil chaotisch ist und sogar finster auf der Erde, ist dieser zweite Vers immer nicht zu Ende, sondern jetzt gibt es schon mal so einen ersten Lichtblick. Dann heißt es nämlich, und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Hier gibt es noch einmal eine andere Perspektive. Ja, Chaos und Finsternis sind Realität, aber sie bilden nicht die ganze Wirklichkeit ab. Nicht damals am Anfang und auch nicht in unserem Leben. Wir müssen nicht stehen bleiben bei der Finsternis und dem Chaos. Es gibt immer auch eine andere Perspektive. Manchmal ist es leicht, die einzunehmen. Manchmal können wir sie ganz lange nicht sehen und nicht zulassen. Und es gibt Phasen, da helfen auch keine guten Ratschläge, das ist mir klar. Aber wenn ich diesen Bibeltext ernst nehme, dann darf ich erst einmal wahrnehmen, es gibt noch einmal eine andere Perspektive. Und vielleicht darf ich sie auch in meiner Situation, wo ich stecke, sie irgendwann Stück für Stück entdecken. Chaos und Finsternis sind Realität, aber sie bilden nicht die ganze Wirklichkeit ab. Es gibt da tatsächlich noch mehr. Es gibt eine höhere Macht. Es gibt Gott, den wir ja schon im ersten Satz kennengelernt haben, den, der alles gemacht hat. Und dieser Gott schwebt jetzt mit seinem Geist über dem Tohuwabohu. Er hat also noch einmal eine andere Perspektive. Er ist zunächst derjenige, der eine andere Perspektive hat. Er hat eine Art Vogelperspektive, sagt der Text. Obwohl die Vögel noch gar nicht da sind, aber so vom Blickwinkel. Ja? Die Vogelperspektive ist schon da. Gott schwebt drüber. Oder im Deutschen sagen wir, Gott steht drüber. Und so dürfen auch wir uns eingeladen fühlen, über manchen Dingen zu stehen. Wo wir manchmal nur Finsternis wahrnehmen, da sieht Gott am Horizont schon etwas anderes aufleuchten für uns. Wo wir in Irrsal und Wirrsal oder in Irrungen und Wirrungen verschaftet sind, da durchschaut Gott das Chaos und da hat er bereits ein besseres Ziel konkret vor Augen. Gott ist der Schöpfer der Welt. Er steht am Anfang. Und er ist in seiner Welt präsent. Er schwebt über dem Wasser, auf der Welt. Er ist nicht fernab in einer fernen Galaxie und lässt die Erde mal vor sich hin dümpeln. Der Text sagt uns, Gott ist dabei, er ist in der Nähe. Und er hat nochmal eine andere Perspektive. Er ist in der Welt präsent, in der Welt zu finden. Und seine Gedanken sind noch einmal höher als unsere Gedanken. Und dann kommt Vers 3. 1. Mose 1, Vers 3. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es ward Licht. Gott beginnt zu sprechen. Hier kommt es zur ersten großen Auflösung. Nach dem Beginn der Welt, nach allem, was dort schwingt und mitschwang, nach allem, was ich aufgezählt habe, nach dieser grundsätzlichen Perspektive Gottes, dass er in der Welt ist und in der Nähe und über den Dingen schwebt, nun greift Gott aktiv ein. Und zunächst genügt an dieser Stelle ein Wort von ihm. Gottes erste Handlung auf dieser Welt, die er gemacht hat, ist, dass er spricht, dass er anfängt zu kommunizieren, dass er ein Wort sagt. Gott spricht. Und wir haben es gelesen und es geschieht. Gott macht es hell. Sein Wort hat Macht. Sein Wort gilt. Und sein Wort bleibt, weil Gott bleibt. Egal, was auch in dieser Welt geschehen wird. Dieser Macht Gottes, die hier beschrieben wird, dieser Macht Gottes dürfen wir also vertrauen. Er kann aus dem Nichts etwas hervorbringen. Er kann die tiefste Finsternis erleuchten. Keine feindliche Macht ist ihm gewachsen. Niemand kann standhalten, wenn er eingreift. Und dabei kämpft Gott nicht mit Waffengewalt. Nein, er bringt Licht ins Dunkle, indem er spricht. Sprechen, auch das ist vielleicht ein kleiner Hinweis, den ich hier ableite. Sprechen kann helfen. Sprechen kann so gut sein, um manches aufzulösen, was dunkel ist. Sprechen kann so helfen, wenn Dinge durcheinander geraten sind. Sprechen hilft, Herausforderungen zu besiegen. Es könnte etwas sein, was wir von Gott lernen können. Wenn wir in der Dunkelheit oder im Chaos sind, sprechen hilft. Sprechen mit anderen Menschen. Sprechen mit Gott, Dinge ansprechen, sie beim Namen nennen, sie ins Positive zu transformieren, sprechen hilft. Und damit meine ich kein Pfeifen im Walde, um die Gefahr zu umgehen oder sie zu ignorieren. Im Gegenteil, es geht ums Ansprechen, ums Lautdenken, um das Miteinander ansprechen. So können manche Gefahren bereits im Keim erstickt werden und auch abgewehrt werden. Gott schafft und die Welt ist da. Gott spricht und die Welt wird hell. Daran können wir uns orientieren, was auch immer geschieht. Nun können wir vielleicht fragen, wenn das so ist und wenn das die Perspektive ist, die wir gewinnen, warum löst Gott dann nicht alle Probleme? Warum wird es nicht überall hell? In uns persönlich und in der Welt. Warum gibt es immer noch so viele große Herausforderungen? In dieser langen Corona-Zeit, an die ihr euch vielleicht noch dunkel erinnern könnt, hatte ich so Diskussionen oder Fragen, die meine Kinder gestellt haben. Warum macht Gott denn Corona nicht weg? Wir beten doch jetzt schon seit einem Jahr, jeden Abend. Und für ein 5-jähriges Kind ist ein Jahr schon eine lange Zeit, wenn man sich das mal so überlegt, verhältnismäßig. Und ich habe in dieser Situation, ich erinnere mich noch, wie ich da abends am Bett stand, ich hatte keine gute Antwort. Ich hatte kein gutes theologisches System, ich hatte keine gute Antwort, die ich geben konnte, außer, naja, lass uns doch weiter beten und wir werden sehen und ich kann es auch nicht beantworten. Das bleibt irgendwo auch. Ich merke, dass es viele Fragen gibt, auf die ich nicht direkt eine Antwort finde. Zumindest keine Antwort, die mich so richtig überzeugt und die ich dann auch guten Gewissens verkünden kann. Manchmal gibt es ja einfache Antworten und wenn sie helfen, ist ja gut, aber manchmal merke ich, helfen einfache Antworten auch nicht. Jetzt haben wir uns aus dieser Corona-Situation schon wieder etwas hinausbewegt. Vielleicht müsste ich das mit meinen Kindern auch nochmal reflektieren. Aber es gibt die neuen Krisen, die wir in den Nachrichten sehen. Da ist von Krieg und von Naturkatastrophen und so weiter die Rede. In allem und auch gerade wenn ich mutlos werde und wenn ich die Hoffnung aufgebe und wenn ich keine gute Lösung sehe für die Krisen in der Welt, wer sieht die schon? Gerade in solchen Momenten habe ich gemerkt, dass es gut ist, solche Texte wie 1. Mose 1, Vers 1 bis 3 noch einmal zu lesen und wirken zu lassen und in mich hineindringen zu lassen. Diese ersten 3 Verse erinnern mich eben daran, dass Gott am Anfang steht und dass wir ohne ihn gar nicht da wären. Diese Texte erinnern mich daran, dass er mächtig ist und dass er Großes und Wunderbares vollbracht hat, dass er der Schöpfer ist und dass er in der Lage ist, auch immer wieder Licht ins Dunkle zu bringen. Er ist der, der uns eine Neuschöpfung verheißen hat, auch wenn wir sie jetzt noch nicht sehen. Da sind wir wieder so am ersten Teil der Predigt. Ja, es gibt diese Momente, wo wir die Lösung noch nicht sehen. Gerade da ist das Vertrauen gefragt. Das Durchhalten, das sich nicht unterkriegen lassen, das auf Gott schauen und einfach hoffen und vertrauen und manchmal einfach auch das Klagen über die Situation, wie sie ist. Das gilt für das große Ganze in der Weltgeschichte und das gilt auch für meine ganz persönliche Lebenssituation. Die Bibel lädt uns ein, Gott zu vertrauen und sie zeigt uns, was er in der Vergangenheit getan hat und möchte uns Mut machen, auf das zu vertrauen und auf das zu hoffen, was er uns versprochen hat. Gott ist derjenige, der im Laufe der Geschichte immer wieder für lichte Momente gesorgt hat und sorgt. Manches wurde gelöst und versöhnt. Manches ist wieder gut geworden zwischen Menschen, zwischen Nationen und Völkern. Anderes ist noch nicht gut und wird immer schwieriger. Da müssen wir durchhalten und da ist Geduld gefragt. Aber es gab eben auch immer wieder lichte Momente, auch in meiner persönlichen Lebensgeschichte, die mich ermutigen, dass Dinge eben nicht immer nur schlechter, sondern dass Dinge auch wieder besser werden können, weil Gott wirkt. Und wir glauben an einen Gott, der selbst in diese Welt gekommen ist, der selbst als Sohn Gottes, und hier sind wir bei Jesus, in die tiefste Finsternis hinabgestiegen ist und dann wieder zu neuem Leben erweckt wurde. Auch er wurde in dieser Welt, in Jesus Christus, nicht verschont von all dem Dunkel, von all dem Chaos, von all den Herausforderungen. Doch dann erzählt uns die Bibel, dass er eben auch wieder zum Leben ins Licht erweckt wurde. Und das ist nochmal so eine Brücke, die wir haben und so ein roter Faden, der sich durch die Bibel zieht. Dieser Jesus, der sowohl die Finsternis als auch die Auferstehung und den Geist Gottes in all dem erlebt hat, dieser Jesus nimmt direkt und indirekt Bezug auf diese ersten Verse. Im Johannesevangelium sagt Jesus über sich selbst: Ich bin das Licht der Welt. Das, was Gott am Anfang ganz grundsätzlich geschaffen hat, bringe ich jetzt neu zu euch. Und ihr könnt, wenn ihr mir vertraut und mich anschaut, einiges von dem Licht, was Gott macht und immer wieder neu macht, erkennen. Jesus ist der, der uns den Heiligen Geist zuspricht und sagt: Wenn ich gehe, wird einer bei euch bleiben, der euch hilft und der euch tröstet und der in eurer Nähe ist, der ansprechbar ist. So wie eben Gottes Geist schon von Anfang an der Weltgeschichte in dieser Welt präsent ist und über dem Chaos schwebt und thront. Und so sind wir eingeladen, in allem Gott zu vertrauen. Ihm zu vertrauen, so gut wir halt eben können, ja, mit unseren Möglichkeiten und mit all dem, was da an Restzweifeln bleibt. Aber wir sind eingeladen, ihm zu vertrauen, so gut wir eben können. Wir sind eingeladen, ihm, diesem Gott, auch in unserem Leben Raum zu geben. Immer wieder neu. So gut es eben geht. Wir sind eingeladen, immer wieder auf das Wesentliche zu schauen, um eben nicht in Verzweiflung zu geraten, sondern neuen Mut zu finden. Ich wünsche uns allen Gottes Segen dabei. Amen. Ich möchte gerne noch beten und mit diesem Gott sprechen. Und ich lade uns alle ein, dazu aufzustehen. Großer Gott im Himmel, ich möchte dir danken, dass wir durch dein Wort immer wieder Neues an dir und in dir entdecken dürfen. Hab Dank für die Perspektive, die du uns schenkst, die ja über unseren Alltag und über unsere eigenen Gedanken hinaus reicht. Und so danke ich dir, dass du die Welt gemacht hast, dass du uns geschaffen hast, jeden Einzelnen, und dass du jeden auch gewollt hast. Großer Gott, du weißt, was uns herausfordert, was uns Sorgen macht, wo wir Angst haben, wo wir schwierige Herausforderungen zu bewältigen haben. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass du uns Stück für Stück und Schritt für Schritt führst. Ich möchte dich bitten, dass du uns tröstest durch deinen Geist, dass du uns ermutigst und dass du uns ermahnst, wo wir es brauchen. Ich möchte dich bitten, dass du uns segnest und dass wir immer wieder mit deiner Hilfe lichte Momente in unserem Leben entdecken dürfen. Hab Dank für alles, was du uns schenkst. Hab Dank, dass wir dir vertrauen dürfen und hab Dank, dass wir andere Menschen in unserem Leben haben, die wir unterstützen können und die uns helfen. Hab herzlich Dank für all das, was du uns gibst. In Jesu Namen. Amen.